Sie hören den Kurier.
Die Respektlosigkeit, die wir gesehen haben. Diese Respektlosigkeit will ich nicht achselzuckend übergehen. Und daher möchte ich mich als Bundespräsident in aller Form dafür entschuldigen, welches Bild die Politik hier abgegeben hat.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich gestern in seinem Statement für das politische Sittenbild, das sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat, entschuldigt und die Regierungskrise für beendet erklärt. Aber ist sie das wirklich? Sebastian Kurz hat zwar einen Schritt zur Seite gemacht und seit heute haben wir mit Alexander Schallenberg einen neuen Bundeskanzler, aber als gute Voraussetzung für eine funktionierende Regierungszusammenarbeit kann man die jetzige Situation wohl definitiv nicht bezeichnen. In der heutigen Kurier Daily Podcast Folge geben wir euch nochmal einen Überblick über all die Ereignisse der letzten Tage und sprechen mit Politologe Peter Filzmaier darüber, wie es jetzt weitergeht. Mit Kurz, mit Schallenberg und mit der gesamten Regierung. Wie viel Macht hat denn Kurz jetzt noch? Wird er vielleicht doch noch von seiner Partei fallen gelassen? Und kann diese Regierung unter diesen Umständen wirklich bis zum Ende halten? Antworten dazu gibt es gleich. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 11. Oktober und der heutige Tag wird definitiv in die österreichische Politgeschichte eingehen. So sind wir nicht. Das hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2019 klar und deutlich gesagt, nachdem der Ibiza-Skandal öffentlich wurde. Damals war er wohl nicht nur davon überzeugt, dass dieser Satz stimmt, sondern auch davon, dass er nicht mehr so bald wegen eines Politikskandals vor die Kameras treten muss. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber der Reihe nach. Bei all dem, was sich die letzten Tage politisch so ereignet hat, kann man ja durchaus mal den Überblick verlieren. Hier also nochmal eine kurze Chronologie darüber, was da eigentlich alles passiert ist. Am 23. September hat die WKStA, also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Hausdurchsuchungen in Kanzleramt, Finanzministerium, der ÖVP-Zentrale, dem Medienunternehmen Österreich und in Privatwohnungen von Mitarbeitern des Bundeskanzlers beantragt. Letzten Mittwoch, am 6. Oktober um 6 Uhr früh, haben die Hausdurchsuchungen dann gleichzeitig an mehreren Orten stattgefunden. Die Vorwürfe unter anderem gegen Sebastian Kurz sind schwerwiegend. Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Zusammengefasst steht folgender Vorwurf im Raum. Das Finanzministerium, also die öffentliche Hand, soll Umfragen finanziert haben, die nach Vorgaben von Sebastian Kurz und seinem ÖVP-Umfeld gestaltet und dann in Medien veröffentlicht wurden. Durch falsche Rechnungslegung im Finanzministerium soll das dann vertuscht worden sein. Noch am Mittwochabend weist Kurz alle Anschuldigungen in einem 20-minütigen TV-Interview als falsch zurück. Davor hat die FPÖ bereits den Rücktritt der Bundesregierung gefordert und die Opposition hat geschlossen eine Sondersitzung des Parlaments beantragt. Am nächsten Tag, also am Donnerstag, stellen Vizekanzler Werner Kogler und grüne Clubchefin Sigi Maurer die Handlungsfähigkeit des Kanzlers in Frage. Die ÖVP-Teilorganisationen und alle ÖVP-Landeschefs stellen sich geschlossen hinter Kurz. Kurz trifft am gleichen Tag noch Bundespräsident Van der Bellen und sagt danach, wir stehen bereit, die Arbeit fortzusetzen. Am 8. Oktober startet Vizekanzler Kogler Gespräche mit den Clubobleuten der Parlamentsparteien. Sigi Maurer fordert die ÖVP auf, Kurz durch eine untadelige Person auszutauschen. Am Samstag, den 9. Oktober, spitzt sich die Lage dann immer mehr zu. Um 19.30 Uhr stellt sich Sebastian Kurz vor die Presse und kündigt seinen Rücktritt als Kanzler an. Er wird künftig als Clubchef gemeinsam mit August Wöginger die Geschicke der Volkspartei im Parlament leiten, bis die Ermittlungen gegen ihn beendet sind. Als Kanzler wird ihn Alexander Schallenberg ablösen. Die aktuelle Regierungskrise hat ihren Ursprung eigentlich jedoch schon viel, viel früher, nämlich 2019. Denn die Ermittlungen der WKStA wegen der Bestellung von FPÖ-Mann Peter Sidlow zum Casinos Austria Finanzvorstand führten im August 2019, also wenige Monate nach dem Ibiza-Video und dem Scheitern von Türkis Blau, zu Hausdurchsuchungen bei Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Ex-FPÖ-Clubchef Johann Gudenus und wenig später auch bei ÖBAG-Chef Thomas Schmid. Und Schmids Handy ist eben genau das Fundstück, das zur aktuellen Lage geführt hat. Denn durch die darauf wiederhergestellten Chat-Nachrichten wurde die mutmaßliche Inseratenkorruption überhaupt erst bekannt. Und was in diesen Chatnachrichten so alles zu lesen war, das habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen. Zurück zum heutigen Tag also. Heute hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Alexander Schallenberg zum neuen Kanzler angelobt. Er war bis jetzt Außenminister. Dieses Amt übernimmt ab heute Michael Linhardt. Sebastian Kurz ist als Bundeskanzler also, zumindest erstmal, Geschichte. Politisch mischt aber dennoch weiterhin mit. Von vielen wird er auch als Schattenkanzler, der im Hintergrund weiter die Fäden zieht, bezeichnet. Neokanzler Schallenberg hat bei seinem heutigen Statement auf alle Fälle Kurz verteidigt.
Und damit ich eines gleich zu Beginn ganz bewusst klarstelle, ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Clubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei 2 Nationalratswahlen erfolgreich geschlagen hat, werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran war.
An so mancher anderer Stelle wird das Eis für Kunz aber auch innerhalb der Partei dünner. So hat etwa der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhofer am Sonntag gesagt, dass er nicht mehr damit rechnet, dass Kurz bald wieder Spitzenkandidat in einer Wahl sein könne. Aber wie geht es dann mit Kurz weiter? Könnte es vielleicht sogar sein, dass er sich abspaltet und eine eigene Liste Kurz gründet, sollte ihn seine Partei doch fallen lassen? Wie stehen die Chancen, dass die jetzige Koalition hält und Kogler und Schallenberg einen gemeinsamen Weg finden? Und wie sehr haben die letzten Tage dem politischen Ansehen Österreich im Ausland geschadet? Um darüber zu sprechen, bin ich jetzt mit Politologe Peter Filzmaier verbunden. Hallo Herr Filzmaier, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für das Interview. Ich kann mir vorstellen, dass Sie und Ihre Einschätzungen im Moment viel gefragt sind.
Es sind ein paar Anfragen, danke für die Einladung. Es sind aber vor allem viele Medienanfragen aus Deutschland und auch dem weiter entfernten Ausland. Also Österreich muss sich klar sein, hier in der Welt beobachtet zu werden, und es ist nicht unbedingt ein gutes Bild, das wir geben.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Die Ereignisse rund um mittlerweile Ex-Kanzler Kurz haben sich in den letzten Tagen regelrecht überschlagen. Am Samstag hat er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben. Vor allem in den sozialen Medien äußern sich jedoch viele Parteikollegen und sprechen davon, dass er bald zurück sein wird. Sie gehen davon aus, dass alle Anschuldigungen aus dem Weg geschaffen werden können. Glauben Sie, wird das der Fall sein, dass Kurz ein Comeback schafft, oder war es das jetzt mit seiner politischen Karriere?
Sollten alle Anschuldigungen gegen Sebastian Kurz sich als unwahr erweisen und dasselbe auch gegen sein engstes Umfeld, das sind die Mitbeschuldigten, hat er das größere von zwei Problemen gelöst, nämlich die strafrechtlichen Ermittlungen. Es wird ihm ja aufgrund der Chats, aber auch politisch einiges vorgeworfen, nämlich Macht- und Intrigenspiele, ordinäre Ausdrücke für seinen Vorgänger Mitterlehner, für ältere ÖVP-Politiker aus den Ländern und auch beispielsweise, dass er sich gegen 1,2 Milliarden Euro für Kindernachmittagsbetreuung ausgesprochen hat, aber nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil er wohl Mitterlehner den Erfolg nicht gegönnt hat. Also er bleibt polarisierend. Aber was man vom Zeitszenario bedenken muss, die schnellstmögliche Klärung der Vorwürfe im strafrechtlichen Bereich wäre die Einstellung des Ermittlungsverfahrens oder von zwei Verfahren. Es läuft ja eines wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung und eines wegen Falschaussage. Und da jetzt gerade erst Hausdurchsuchungen stattgefunden haben, würde das wohl viele Monate dauern, wenn es zu einer Anklage kommt, zu einem Prozess, wo es ja auch Berufungsmöglichkeiten für Angeklagten und Staatsanwalt gibt. Da sprechen wir von Jahren. Also eine kurzfristige Klärung in die eine oder andere Richtung ist wohl nicht realistisch.
Das heißt, es wird sehr schwer werden, für Kurz irgendwie politisch wieder Fuß fassen zu können.
Politisch ist Sebastian Kurz ja weiter im Spiel. Clubobmann einer Partei, noch dazu der Kanzlerpartei, ist ein zentraler Posten. Aber was die Rückkehr ins Kanzleramt betrifft, könnte das ja nur über Neuwahlen gehen, denn die Grünen als Koalitionspartner haben sich festgelegt, dass das in dieser Legislaturperiode nicht mit ihrer Zustimmung geschehen kann, so zumindest die grüne Clubobfrau Sigrid Mauer in der ORF-Sendung Hohes Haus. Damit muss Sebastian Kurz wirklich warten, dass sein Image so gut wäre, dass er auch seine eigene Partei überzeugt, gehen wir in Neuwahlen. Und aufgrund der Klärung der Vorwürfe sprechen wir nur vom formellen, also staatsanwaltschaftlichen und allenfalls gerichtlichen Teil. Das geht eben sicher nicht so schnell, solche Verfahren dauern.
Sie haben es gerade schon angesprochen, politisch hat Kurz auf jeden Fall noch einiges mitzureden. Welche Möglichkeiten hat er denn in seinen neuen Funktionen, da sich weiterhin einzumischen?
Die Frage ist natürlich, wie seine Partei, die ÖVP, seine Rolle versteht. Formal ist der Clubobmann eine ganz zentrale handelnde Person, nicht nur, weil er von der stärksten Partei derjenige ist, der alle Abgeordneten dieser Gruppe koordiniert bei der Vorbereitung, Abstimmung und Beschlussfassung von Gesetzen, also Regeln, die unser aller Zusammenleben bestimmen. Gleichzeitig ist der Clubobmann ja im Ministerrat dabei und im Unterschied zu allen anderen Ministern sogar bei den Vor- und Nachbesprechungen im kleinen Kreis mit Kanzler und Vizekanzler, also damit nach wie vor mächtiger als jeder Minister. Die Stärke seiner Rolle hängt natürlich auch von seiner Akzeptanz ab. Der neue Bundeskanzler Schallenberg hat sich sehr betont für ihn ausgesprochen, für viele überraschend betont, denn er hätte das Thema ja auch diplomatischer angehen können. Damit dürfte es eher weiter gestärkt sein. Allerdings ist auch klar, wie sich die Diskussion entwickelt um die rechtlichen und auch politischen Vorwürfe gegen ihn. Dementsprechend wird sich auch die Parteimeinung der ÖVP verändern. Was er wohl nicht machen wird im Nationalrat, ist die Mühen der Ebene und die Knochenarbeit. Das ist nämlich sehr viel für den Club, ob man organisatorisches und der Sitzungsvorbereitung, Terminplanung bis kurioserweise auch bis laut Verfahrensordnung der Vorbereitung von Untersuchungsausschüssen. Und der nächste wird aber einer sein, der sein politisches Verhalten betrifft.
Mhm. Kurz wird ja im Moment als Schattenkanzler bezeichnet, also sprich, dass er in Wahrheit die Fäden im Hintergrund immer noch weiterzieht. Ist das jetzt Ihrer Meinung nach denn überhaupt genug für die Grünen? Also wird diese Koalition jetzt halten?
Die Grünen haben das wohl als Lösung akzeptiert, nicht weil sie es für eine besonders gute Lösung halten, aber weil sie, wie ich meine, realistisch eingeschätzt haben, alle anderen Lösungen sind noch instabiler, noch riskanter, noch unsicherer oder schlicht und einfach gar nicht machbar. Denn die anderen Lösungen hätten ja gereicht von einer Vier-Parteien-Regierung, Grün gemeinsam mit einer Kickel-FPÖ. Also wenn das die Grünen nicht vor eine Zerreißprobe gestellt hätte, was dann? Und drei Parteien mit einer kickelschen Duldung wären minimal besser gewesen. Beamten- und Expertenkabinette sind per se nur Übergangslösungen. Also die Grünen müssen mit dem leben, aber man kann natürlich argumentieren, das ist nicht sonderlich stabil. Nur wenn die Grünen sich jetzt dafür entschieden haben, weil das andere noch schlechter gewesen wäre, das ist wahrscheinlich in ein paar Monaten auch nicht anders.
Mhm. Sie haben vorher schon angesprochen, dass Schallenberg sich sehr pro Kurz eigentlich ausgesprochen hat, aber Kurz erfährt ja nicht nur Zuspruch aus den eigenen Reihen. So mancher ÖVPler hat sich auch schon kritisch gegenüber einer Wiederkandidatur zum Beispiel bei der nächsten Wahl ausgesprochen. Wie schätzen Sie das denn ein? Wird Kurz jemals wieder die Chance haben, als Spitzenkandidat für die ÖVP auftreten zu können?
Eine Schlüsselrolle spielen dabei natürlich die Länderorganisationen vor allem und auch die Bünde als Teilorganisationen der ÖVP. Da war in der Tat überraschend, dass in mehreren Bundesländern von Steiermark bis Vorarlberg führende Landespolitiker sehr kritische Interviews gegeben haben zu Sebastian Kurz, am kritischsten und da wirklich eine Kandidatur für lange Zeit bezweifelnd, der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer. Und das ist auch ein Signal an Kurz. Man kann es aber auch so sehen, dass diese mächtigen Landespolitiker für sich eine doppelte Gewinnsituation geschaffen haben. Sollte es so sein, wie gesagt, ich glaube, dass das rein zeitlich gar nicht schnell möglich wäre, wenn überhaupt, dass Vorwürfe gegen Sebastian Kurz entkräftet werden, dann können sie ihn jederzeit wieder symbolisch nochmal auf den Thron heben, einer Teil der Gewinnsituation, oder wenn nicht, man hat ihm zwar als Parteichef viele Kompetenzen gegeben, dann können sie ihm die aber auch ganz schnell wieder wegnehmen und dann ist er vielleicht auch nicht mehr so lange Parteichef und Clubobmann. Zweiter Teil der möglichen Gewinnsituation. Situation für die mächtigen Landespolitiker. Was davon passieren wird, das wissen wir schlicht und einfach noch nicht.
Mhm. Aber sollte es der Fall sein, dass Kurz vielleicht doch fallen gelassen wird von der ÖVP, ist es da in irgendeiner Weise denkbar, dass er sich vielleicht abspaltet und eine eigene Liste Kurz gründet?
Das war eine Angst der ÖVP, bevor Kurz zum Parteichef wurde, was natürlich von ihm auch geschickt verwendet wurde als Gerücht, denn das hat ihn ja gestärkt, ihr müsst mich bald zum Parteichef machen, denn das andere wäre für euch noch schlimmer. Kurz hat sich damals entschieden, nicht den Weg von Emmanuel Macron in Frankreich zu gehen. Der Vergleich passt zwar insofern nicht, dass Kurz von einer konservativen Partei ist und Macron seine Partei, die Sozialdemokraten, verlassen hat, aber der hat eine eigene Bewegung gegründet und hat damit seine Partei, die Sozialdemokraten, zu einem einstelligen Wahlergebnis, also sehr schlecht gebracht. In Österreich war das anders. Sebastian Kurz hat zwar auch sozusagen eine Art marketingmäßig Neugründung versucht, neuer Parteiname, neue Volkspartei, neue Farbe, neues Logo und dergleichen mehr, aber hat die Partei mitgenommen. Die Frage ist nur, ob sein Drohpotenzial, dann gründe ich eben eine eigene Bewegung, wirklich groß genug ist, weil das wäre ja nur relevant, wenn die Vorwürfe gegen ihn sich verstärken, wenn die ÖVP ihn schwächen würde, dann ist er aber nicht mehr so stark in der Öffentlichkeit dastehen, weil sein Ziel kann ja dann wohl nicht sein, eine neue Bewegung, die es irgendwie auch ins Parlament schafft, sondern er will ja dann auch Erster werden und ob er diese Chancen dann noch hätte, sei mal dahingestellt. Also das ist offen und auf die Strukturen einer Partei kann man auch nicht so leicht verzichten, auch nicht aufs Geld, weil für eine neue Partei gibt es zunächst mal keine Parteiförderung, die nennenswert wäre, sondern erst wenn man den Wahlerfolg hat.
Mhm. Wenn wir jetzt nicht in die Zukunft blicken, sondern noch kurz ein bisschen in die Vergangenheit. Gestern fanden in einigen oberösterreichischen Gemeinden BürgermeisterInnen-Stichwahlen statt. Einige ÖVP-Bürgermeister konnten ihr Amt nicht halten. Sind das jetzt schon die ersten Auswirkungen der Causa Kurz?
Auffallend ist auch teilweise die geringe Wahlbeteiligung in Oberösterreich in der Stichwahl für Bürgermeisterämter gewesen. Es könnte also eine Demobilisierung gewesen sein. Man muss nur vorsichtig sein, weil anhand der Daten nicht eindeutig belegbar und es braucht ja eine These, die aus zwei Elementen besteht oder zwei Thesen. These 1 ist, das hat ÖVP-Bürgermeisterschaftskandidatinnen und Kandidaten geschadet und sei schlicht und einfach im Wahlkampf, weil sie für ihre eigenen Themen keine Zeit mehr hatten, sondern Kurz erklären mussten. Das zweite Teil der These kann man aber nicht bundespolitisch übertragen. Wem hat es genutzt? Naja, in einer Stichwahl gibt es nur einen zweiten Kandidaten, eine zweite Kandidatin. Also wenn das jetzt jemand beispielsweise von der SPÖ war, muss daraus nicht folgen, das nützt irgendwie der SPÖ als Partei, sondern es hat dem oder der genutzt, der die gerade da war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Mhm. Seit heute haben wir jetzt ganz offiziell einen neuen Bundeskanzler mit Alexander Schallenberg, ehemaligem Außenminister. Schallenberg und Kurz haben ja auch eine lange gemeinsame Vergangenheit. Was können wir uns denn jetzt vom neuen Bundeskanzler erwarten? Sie haben vorher schon angesprochen, seine Rede heute war durchaus nicht so diplomatisch, wie man es vielleicht erwartet hätte.
Die heutige Rede war ein deutliches Bekenntnis zu Sebastian Kurz mit Formulierungen aufbauend auf den erfolgreichen Jahren, aber nicht etwa der Regierung, sondern extra ergänzend von Sebastian Kurz, dann die auch irritierende Ankündigung in der Rolle des Bundeskanzlers, nämlich nicht etwa als Privatmeinung, die ihm zusteht. Er ist überzeugt von der Unschuld, das kann man auch als Vorgriff auf Justizentscheidungen treffen, denn genauso wie die Unschuldsvermutung gilt, die jeder zu akzeptieren, wenn man nicht sagen kann, der ist schuldig, kann man natürlich auch umgekehrt schlecht ausgerechnet als Bundesländer, als Bundeskanzler sagen, der war es dann irgendwie auf keinen Fall. Das ist also die momentane Positionierung. Wie sich die langfristig entwickelt, werden wir auch erst sehen.
Mhm. Sprechen wir zum Abschluss nochmal ganz kurz jetzt auf die zukünftige Regierungsarbeit. Werden Kogler und Schallenberg hier überhaupt auf einen gemeinsamen Zweig kommen können? Immerhin sind das ja jetzt alles andere als gute Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit.
Schallenberg und Kogler haben das Glück eines zeitlichen Zufalls, sozusagen das Glück im Unglück einer Regierungskrise. Wäre das alles ein paar Wochen vorher passiert, hätte es noch viel schwerwiegendere Folgen gehabt, denn da ist man ja noch zusammengesessen und hätte das Budget und die Steuerreform verhandeln müssen. Und ob das in der jetzigen Situation zu einem schnellen Verhandlungsabschluss geführt hätte, ist sehr zweifelhaft. Nun war man aber unmittelbar vor den aktuellen Ereignissen fertig mit den Verhandlungen, hat also jetzt eben dieses zeitliche Zufallsglück, in den nächsten schon Tagen mit der Budgetrede des Finanzministers im Parlament beginnend, Wochen und Monaten, nur noch etwas formalisieren und nochmals präsentieren zu müssen, wo man sich schon einig ist. Das reicht wahrscheinlich bis Jahresende, ist ja auch ein politisches Großvorhaben. Die Steuerreform und das Budget Jahr für Jahr ist sowieso der entscheidende Beschluss, den eine Regierung im Parlament durchbringen muss. Nächstes Jahr, wenn dann neue Projekte in Angriff genommen werden müssen, ich denke da beispielsweise an alles, was mit Transparenzpaket zusammenhängt, was den Grünen sehr besonders wichtig ist, dann wird es wahrscheinlich mehr im Gebell knirschen. Noch dazu, ich halte den Ausdruck von Rachegedanken von Sebastian Kurz A, ihm gegenüber für unterstellend, weil er hat nichts Derartiges gesagt, und B, auch für das falsche Wort. Denn wenn man sich schaden will in einer Regierung, werden nicht vordergründige Racheaktionen gestartet, sondern es gibt unglaublich viele Techniken des Verzögerns und Blockierens. Und das würde dann die Regierung genauso beschädigen. Und das kann die ÖVP auch mit Kurz als zentralen Akteur im Parlament natürlich machen.
Vielleicht abschließend noch kurz die Frage. Sie haben eingangs erzählt, Sie sind gerade auch international sehr angefragt, um über die derzeitige Situation zu sprechen. Wie schlecht steht denn jetzt Österreich international politisch da?
Man hat auch international den österreichischen Bundespräsidenten wahrgenommen, als er 2019 nach dem Ibiza-Video gesagt hat, so sind wir nicht. Und wollte damit das politische Vertrauen stärken, weil ja schon damals die Demokratiequalität einen schweren Schaden genommen hat, unabhängig von allfälligen rechtlichen Aspekten. Natürlich ist genauso international aufgefallen, dass der Bundespräsident das diesmal nicht mehr gesagt hat und beim zweiten Fall in einem sehr kurzen Zeitraum von zumindest politischen Macht- und Intrigenspielen und das kommuniziert in einer sehr derben, sich selbst disqualifizierten Form, wiederum vollkommen unabhängig von rechtlicher Relevanz und es gilt die Unschuldsvermutung. Das hat natürlich einen Flurschaden beim Image Österreichs im Ausland angerichtet, zumindest in einer interessierten Politik- und Medienöffentlichkeit. Schlimm wäre es, wenn auch in einer Wirtschaftsöffentlichkeit. Und das hat sich jetzt verfestigt. Das ist also nicht die Emotion eines Tages, sondern eine Stimmungslage, die ich oft längerfristig feststelle in Nachbarländern.
Herr Filzmaier, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
Bitte gerne.
Auch international hat unser Image also ganz schön gelitten. Jetzt liegt es vor allem an Kogler und Schallenberg, trotz allem vernünftig zusammenzuarbeiten. Ob Ihnen das gelingen wird, wird sich wohl erst zeigen. Aber wir halten euch hier und auf kurier.at natürlich am Laufenden. Damit war's das für heute von mir und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast am besten gleich auf Apple Podcast oder Spotify. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.